Pro und Contra, die Älteren unter euch erinnern sich noch. Das ist, ich glaube, auf Minidisc hat es das früher gegeben. Jetzt sind wir zurück bei der Herr Kessler. Ich glaube, es ist einfach langweilig geworden beim Tour de France schauen. Also ist er schnell ins Büro gekommen. Wir reden über Tennis, wir reden über Tour de France, weil sich so lange der Herr Kessler dann doch nicht trennen kann von der Tour de France. Und shootet wird gleich wieder. Sowohl in Neuseeland, wo die Schweizer Nazi und ein paar Pinguine sich versuchen. Und in der Superliga geht es am Wochenende los. Das und noch vieles mehr. Bis gleich.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Herr Kessler.
Ja, grüezi.
Grüezi. Schauen Sie, was. Normalerweise sagen wir, look what the cat dragged in. Aber du hockst im Moment mit Katzen sowieso schon. Ja. Aufeinander oben, wollte man sagen, nein, Katzen eher nein, auf dir oben. Du tust Häuser- und Katzenseiten im Moment.
Genau so. Der Kollege ist in der Ferien und ich schaue auf das Haus. Zwei Wochen mache ich eigentlich fast jedes Jahr so. Finde ich, noch, ich habe noch eh so viele Ferien, brauche ein bisschen Abwechslung. Und dann habe ich einen Tapetenwechsel, ohne dass ich das Land verlasse.
Ach, ist auch noch schön.
Grosser Garten, Partykeller.
Und ein Baustein vor der Tür, hast du vorher erzählt?
Ja, nicht gerade vor der Tür, die Straße weiter runter, aber wir haben dann gemerkt, Wochenende dort gewesen, schön ruhig gewesen am Morgen. Am Montagmorgen war es plötzlich anders gewesen. Es war nicht mehr schön ruhig gewesen. Ich glaube, die haben irgendwelche Rohre vor sich her geschüttet. Ich habe dann gemerkt, länger als bis um 7 Uhr kann man nicht schlafen, aber es ist schon angenehm, wenn man am Morgen etwas machen kann bei den Temperaturen. Wobei, also schön, dass es schön warm ist. Sagen wir es so, den Rest kann man wieder beeinflussen, noch kann man gross etwas dagegen machen. Stört mich auch nicht gross. Aber gut, man macht sich Gedanken, warum dass es dann plötzlich zu tropischen Temperaturen kommt. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Zeitpunkt und der Ort, um das zu diskutieren. Man muss einfach schauen, dass man. Ja, ich weiß auch nicht. Was heisst das? Man soll möglichst nicht am Nachmittag joggen oder so.
Ja, also wobei ich muss sagen, das hat man ja auch in der Hand. Also ich finde, das kann man, also möglichst nicht am Nachmittag joggen, das
ja.
würde ich fast meinen, das hat jeder Einzelne unter Kontrolle und kann das dann entscheiden.
Ich finde, man
es gibt Leute, die würden sagen, man soll gar nicht joggen. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Denen gehöre ich auch.
Ich finde, man kann zum Beispiel, du wohnst jetzt ja unweit von mir, sozusagen, vorübergehend. Man kann zum Beispiel an der Limmatunde sehr schön joggen. Das geht wunderbar. Hat man wahrscheinlich sogar ein bisschen Schatten, je nachdem, auf welchem Abschnitt man sich gerade befindet.
Gut, dort, was auch von meinem Zuhause aus in Oerlikon nicht sehr weit ist, Käferberg.
Ah ja, natürlich.
Da kann man nicht jetzt nur joggen, sondern da kann man auch, muss ich viel empfehlenswert finden, im Wald einfach spazieren.
Vita-Parkour. Hat es, glaube ich, auch, oder? Oder,
ja.
Oder der Trail von einer grossen Schweizer Krankenkasse, verschiedenfarbig. Genau. Wobei, die sind recht kurz. Also ich habe die auch schon ausprobiert. Also ich wohne eigentlich zwischen Berg und Fluss, auf halbem Weg. Und man muss sich dann entscheiden, wo läuft man lang. Und der Fluss ist besser, weil der ist einfach, der hört ja gefühlt nicht auf. Mindestens mit meinen läuferischen Fähigkeiten. Du kannst endlos und dann einfach irgendwo.
Irgendwann kommt Kantonsgrenze.
Ja, den Aargau versuche ich amix zum gehen, beziehungsweise vorher wieder zu kehren, vorher über die Brücke und dann
das ist
zurück.
Vernünftig.
Ja, nein, Entschuldigung, als jemand, der im Kanton Solothurn hart an der Grenze zum Aargau aufgewachsen ist, keine unnötigen Risiken eingehen, selbstverständlich nicht. Und oben auf dem Berg, der Käferberg, das vielleicht als Hinweis an die grosse Schweizer Krankenkasse, es fehlt noch ein längerer Trail. Also man muss sich dann immer so aus mehreren Trails, die so mit so Farbcodes notiert sind, irgendetwas zusammensuchen. Das ist ein bisschen umständlich. Ja gut, wenn man dann noch farbenblind ist wie ich, ist sowieso blöd. Ja.
Aber jetzt Moment mal, also die Trails, die habe ich früher im Leben auch schon abgelaufen. Ich glaube, sogar mal abgesprungen. Einzelne. Der längste ist, glaube ich, schon 8 Kilometer oder so.
Ja, aber das ist ja wenig.
Wenig?
Ja, also zweistellig machen also wir schon. Das ist
eine Monatsration Joggen.
Na komm jetzt, sicher nicht. Also,
gut, ich bin so langsam. Mittlerweile bin ich geheilt von dem Irrsinn. Jetzt gehe ich höchstens noch spazieren.
Na komm jetzt. Ja gut, also, das ist auch nichts einzuwenden. Aber
wenn möglich auf dem Golfplatz, was der Spaziergang mit dem Spiel verbunden werden kann, finde ich viel spannender, einfach irgendwo hinspringen.
Unberührte Natur auf dem Golfplatz. Nichts Schöneres als das.
Na gut, das muss auch nicht immer sein. Aber wobei, wenn du am Fluss unten gehst, gehst du joggen, dort hast du wahrscheinlich und dann laufst du dann auf Beton nicht mehr an.
Also. Nein, hat viel Kies.
Also mindestens so zu Wipking. Auch dort hat es Kies.
Ja, du kannst eigentlich vieles auf Kies laufen. Was für Gelenk gut ist, leider laufst du auch zum Teil auf Hunde. Was unangenehm ist, sowohl für die Hunde.
Oder du laufst davor vor den Hunden.
Ja, das ist auch schon vorgekommen. Im Normalfall aber ist der Hund, also der gemeine Hund, ist, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber er wirkt manchmal nicht immer sehr intelligent. Also er steht dann, also wenn du auf den Hund zujoggst, in einem gleichmäßigen Tempo, und es ist für beide Beteiligten klar, es liegt jetzt da keine Bedrohungslage vor, also wir sollten eigentlich aneinander vorbeikommen. Und dann ist der gemeine Hund etwa die mal in der Lage, in der Mitte des Weges zu bleiben stehen und dann so zu versuchen, in die eine Richtung und dann in die andere Richtung, also völlig verwirrt, so auszuweichen, dass man am Schluss garantiert in den huren Köter reinläuft und dann hofft, dass er nicht beißt. Aber sie sind ja meistens gutmütig, das muss man ja lassen. Aber da gibt es ein Ärgerpotenzial. Hund auf der Joggingstrecke, muss man wirklich sagen. Schlimmer sind nur noch junge Familien mit diesen überbreiten Thule-Kinderwegen zum Schieben, wo mindestens zwei Drittel vom Spazierweg, was natürlich auch ist mir klar, das ist keine Joggingstrecke, wir sind nicht auf der Finnenbahn, blockieren und dann meistens läuft irgendwie noch die Schwiegermutter oder so nebenan, die selbstverständlich überhaupt kein Verständnis dafür hat, weil sie wahrscheinlich gerade aus dem Aargau auf Besuch ist, dass da noch andere Leute versuchen, vorbeizukommen. Also ja, es kann herausfordernd werden, gerade bei schönem Wetter.
Also man merkt, Herr Giese ein bisschen herausgefordert durch die Eigenheit von der Stadt, die urbanen Probleme,
ich komme ja vom Land.
Familie.
Thule Kinderwege.
Auf der Joggingstrecke, Thule Kinderwege.
Schlimmer sind nur noch Lastenfahrräder. Als Thule-Kinder weg.
Gut, das ist aber alles grosse Mode im urbanen Bereich.
Ja.
Also die Lastenfahrräder, die sind quasi Mast.
Aber das ist der SUV.
Ohne geht es nicht, weil das hat man einfach heutzutage.
Das ist der SUV vom ökologisch denkenden Hipster, oder?
Ist also lustig, dass die Hipster ja dann bei den richtigen SUVs mehrere Events haben, wieso, dass man das nicht machen sollte, nämlich die SUVs fahren. Aber beim Velo spielt es keine Rolle, obwohl der Platzverhältnis sich dadurch nicht ändern. Also vor allem in der Stadt ist ja mittlerweile auf der Straße Platzknappheit. Konkurrenz für die Fußgänger sind nicht nur die Velo, sondern neuerdings auch noch so mörderische Harley-ähnliche,
das ist elektrisch betriebene. Das ist das Beste überhaupt.
Was sind das? Das sind Töff oder Roller.
Also, man weiß nicht, wo die herkommen.
Sie sind bedrohlich, weil im Rückspiegel hast du das Gefühl, da kommt jetzt ein riesiges Gefährt mit einem Wahnsinnigen drauf ohne Helm. Aber dann merkst
du, obwohl es immer heisst,
das Objekt ist näher als man glaubt, kommt das Objekt nicht wirklich näher. Und dann merkst du, es fährt gar nicht so schnell. Was im Himmelswillen macht das Gebilde auf der Straße?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
Da frage ich mich einmal, irgendwann hat es mal geheißen, man müsse schauen, dass die Velofahrer und die Autofahrer aneinander vorbeikommt. Was hat man als Massnahme dafür gemacht? Man hat zugelassen, dass erstens mal die Trotte nicht dann noch auf der Straße rumfahren. Das verstehe ich auch nicht. Die Velofahrer halten sich eher nichts. Und jetzt kommen die auch noch dazu, die Roller. Die einen Roller müssen Helm anlegen, die anderen
die
nicht.
Die aber nicht.
Verstehe kein Mensch.
Ja, aber dafür haben sie meistens noch so eine Bluetooth-Musikbox dabei, wo
dann hört man sie wenigstens.
Man hört sie und man hört ihren Musikgeschmack, wo gut, sie finden meinen Musikgeschmack wahrscheinlich auch nicht gut. Von dem her können wir auch den Mantel vom Schweigen drüber ausbreiten. Aber ja, es ist. Also es geht so wie im heutigen Himmel auf der Straße der Stadt Zürich. So
und das wird nur noch schlimmer. Jaguar
es hat letztens einen
Versuch gestartet, wie man die Autos wieder hörbar machen kann. Anstatt dass man einfach ein Motorengeräusch unten aus einem Lautsprecher geholt hat, haben sie irgendwie. So ein Geräusch, das so zack, 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 zack macht.
Naja.
Wo die Leute aber in die Luft schauen lassen hat, weil sie vermutet haben, dass sie eine Drohne rumschwirrt oder etwas. Dann schauen sie in die Luft und werden platt gefahren von einem geräuschlosen Jaguar. Also nicht ganz geräuschlos, aber einem Jaguar, der vortäuscht, ein Flugzeug zu sein oder eine Drohne und die Leute so reinleiten.
Das ist aber sehr interessant.
Für das haben sie, glaube ich, 4 Monate getüftelt. Aber auf die Idee, einfach das Motorengeräusch nachzuäffen, sind sie nicht gekommen.
Das ist zu einfach.
Das ist zu einfach, ja.
Ja, ich meine, ich war ja auch in der Ferien gewesen, zwischendurch. Während du noch in der Ferien bist und uns kurz beirrst, bin ich einfach schnell weg und dann wieder gekommen. Das einfach am Rand, wenn wir das nächste Mal wieder über meine vielen Ferien, wenn der Kollege Perner wieder mal hinter meinem Rücken über meine vielen Ferien schimpft. wir haben ein Auto gemietet in diesen Ferien, wo beim Rückwärtsfahren so eine Art Melodie abgespielt hat. Ganz, ganz sehr verwirrend im ersten Moment. Eigentlich noch schön.
Was für eine Melodie denn?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es so ist irgendwie wie so Peter ein Xylophon. Xylophon, so eine Art Jingle irgendwie. Also es war ein Hybrid gewesen. Wo lustigerweise aber von der Autovermietung nur aufgetankt, aber nicht aufgeladen worden ist. Also es hat dann einfach, ist einfach leer gewesen und das ist dann auch geblieben für den Rest der Ferien. Benzintank war einfacher zu füllen gewesen. Und beim Rückwärtsfahren macht er das Geräusch, was wahrscheinlich sinnvoll ist, weil er dort wahrscheinlich im Normalfall dann den Elektroantrieb braucht, für die paar Meter zurücksetzen. Also da gibt es mittlerweile verrücktes Zeug. Man merkt, dass wir schon länger nicht geschwätzt haben.
Das ist Redebedarf da.
Absolut.
Nicht mehr der Sport. Eben in meinen Ferien, vielleicht um jetzt schnell die Brücke schlagen zum Sport.
Willst du eine Überleitung machen?
Habe ich sehr viel Sport geschaut.
Super.
Das Angebot zu dem Zeitpunkt ist grossartig. Und wenn man sich vielleicht darauf festlegt, dass man am Morgen geht, sich ein bisschen bewegen, sich das Golfen, Laufen, Schwimmen, was man auch will, dann hat man die Möglichkeit am Nachmittag, oder hat man die Möglichkeit gehabt, Tennis und Tour de France zu schauen. Eigentlich eine willkommene Alternative teilweise, weil also flache Etappen, muss ich sagen, bei der Tour de France finde ich jetzt nicht so gar spannend. Aber die gibt es ja das ja fast nicht zum
Glück. Man einfach mal gestrichen.
Entweder ist es kopiert oder es ist im Gebirge. Wirklich grossartig zum Schauen. Und das ist schon noch spannend. Da merkt man dann plötzlich, wie abhängig dass man von dem wird. Also die Tour de France schauen. Das ist ein gewisses Suchtpotenzial da, vor allem wenn es so spannend ist wie in diesem Jahr. Und dann ist ein Ruhetag, wie jetzt gestern, wir nehmen am Dienstag auf, weil wir uns daran gewöhnt haben, am Dienstag aufzunehmen. Dann war am Montag der Ruhetag, weißt du, irgendwie nicht mehr, was machen am Nachmittag. Es war ein bisschen warm, bin im Garten rumgelungert. Da kann man wunderbar im Schatten liegen, aber immer irgendwie gehofft, dass ich doch noch das Geräusch vernehme vom Fernsehen, von Eurosport oder ARD, die bekannten Stimmen, die ich mittlerweile habe. Und dann beruhigend.
Das aber, ist aber nicht die Replay-Funktion, dass du einfach nochmal eine alte Etappe geschaut hast.
Ja, ist halt dann nicht das Gleiche.
Von letzter Woche.
Nein, so weit bin ich noch nicht, muss ich sagen. Da finde ich andere Wege und Mittel, um mich beschäftigen. Man hat noch ein Buch dabei, zum im Garten lesen. Ist auch sehr angenehm.
Mhm. Aber jetzt sagen, haben wir über Sport reden.
Wenn wir über Sport reden, was vorbei ist, das war die Alternative gewesen, Wimbledon, ein Tennis-Turnier, das einen Haufen geboten hat, muss ich sagen. Wahnsinnig spannend gewesen. Guter Sport. Meine Favoritin hat leider am Samstag verloren. Ich habe mich irgendwie in Tons Chabeur verliebt, kann man nicht sagen, aber sie ist mir ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Mit ihren Leistungen. Zweimal irgendwie einen Satzrückstand weggemacht, wo man das Gefühl hat, sie findet den Tritt heute nicht. Im Finale ist es leider nicht mehr gelückt. Das habe ich ein bisschen bedauert. Ausgerechnet in dem Match, wo sie hätte wollen, das umkehren, was sie letztes Jahr nicht geschafft hat. Hat sie meiner Meinung nach schlechteste Leistung abgerufen, wo sie gezeigt hat in diesen zwei Wochen. Die Revanche gegen, was ist das, Azarenka gewesen? Nein, nicht Azarenka.
Im Halbfinale.
Im Halbfinale. Nein, das war Sabalenka gewesen.
Genau.
Aber im Viertelfinale.
Oh, gegen wen hat sie dort gespielt?
Doch,
das war Svitolina.
Svitolina war Svitolina.
Dann hat es noch gegeben, Kasatkina wahrscheinlich irgendwo.
Aber jetzt ah, sie googeln wir das sie hat doch die letztjährige Gewinnerin geschlagen im Viertelfinale.
Ons Chabeur hat geschlagen Frau Kvitova und Frau Rybakina ist es.
Rybakina war es, die hat genau. Sie geschlagen.
Und dann Sabalenka im Halbfinale.
Sabalenka im Halbfinale, wo sie grossartiges Tennis gespielt hat. Und im Finale ist es nicht gelungen. Hat mir irgendwie ein bisschen leid tun. Aber begeistert hat sie mich gleich.
Ja, also sagen, es ist...
Ihre Auftritte, ihre Kommunikation mit dem Publikum...
Sie spielt einfach
die Schläge, die ein plötzlich
sehr dynamisches Tennis, ja. Das muss man schon sagen. Also, ich habe es vorhin angeschnitten, unter anderem das Spiel von der Elina Svitolina gegen Viktoria Azarenka gesehen, die dann auch noch Wellen geschlagen hat, wegen dem, was nach dem Match passiert ist, mit dem nicht durchgeführten Handschlag und dem buhenden Publikum und der Geste von der Frau Azarenka im Anschluss. Und also, was vorher passiert ist, war auch sehr sehenswert gewesen. Dort haben wir, das ist ein Spiel, das auch über die volle Distanz, über 3 Sätze gegangen ist, Match-Tiebreak und eine Dynamik-Ding gehabt. Also wenn man dann irgendwann wieder einmal schnödet, ja, Frauentennis, das ist, ja, langweilig ist sowieso nicht, aber das ist nicht athletisch, es ist nicht dynamisch. Ja, das wäre dann vielleicht der Moment, wo man verweist auf unter anderem das Spiel oder eben auf ein Schabwehrspiel. Es gibt mittlerweile, also finde ich, ist es, und da hilft der Rasen von Wimbledon sicher auch, logischerweise, aber du musst ja dann zuerst mal können spielen auf dieser Unterlage. Also ich habe gefunden, das Frauenturnier hat, obwohl unsere Schweizerinnen leider sich relativ zügig verabschiedet haben, hat extrem viel gute Match gebracht, sehenswerte Match. Und die Siegerin, das ist jetzt gemein, weil eigentlich ist es eine schöne Geschichte, umgesetzt, Frau Vondrousova, die das Turnier gewonnen hat. Aber ist jetzt nicht jemand, der mir mit wahnsinniger Ausstrahlung aufgefallen ist. Ist dann eigentlich ein antiklimaktische Siegerin gewesen, wenn man eben auf der anderen Seite uns Schabeur von dir erwähnt, wäre die erste Afrikanerin, die ein Grand Slam-Turnier gewinnen würde, vor einem Jahr verloren, hat Grand Slam-Finals bis jetzt immer verloren. Es wäre jetzt eigentlich angerichtet gewesen, auf dem Moment, zum
den Schritt zu machen. Ja.
Zu machen, genau.
Vielleicht eine Nervensache. Vielleicht braucht sie ein paar, bis sie es durchziehen kann, weil sie irgendwann mal vielleicht der Glaube daran verliert und durch das die innere Lockerheit gewinnt, um es dann gleich noch machen.
Hast du die Netflix-Dokumentation?
Nein, habe ich nicht gehört. Gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist die 16-jährige Russin, die Andreeva, die ich ganz spannend gefunden habe, die auftreten ist, das Gefühl hatte, am Anfang, als ich sie gesehen habe, die ist recht cool, und dann habe ich gemerkt, was dort passiert, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätte. Schläger rumwerfen, so. Ich muss sagen, das stört mich nicht. Das hat mich auch, da kommen wir später auf Djokovic nicht gestört, nach dem, ist es nach dem 4. Game gewesen, nach dem 5. Game?
Nach dem Break im 5. Satz, ja, genau.
Wo er den Netzpfosten maltretiert hat. Ich finde, das ist mit dem Djokovic dann auch viel zu kritisch. Also das haben andere auch gemacht früher. Gut, mag sein. Die andere Eva aber mit 16 wahnsinnig reife Leistungen zeigt schon. Aber dann auch gemerkt, dass plötzlich, das kann man plötzlich anders sein, Madison Keys.
Ja, genau, die Amerikanerin in 3 Sätzen.
Die dann gesagt hat, gut, Meitli, also so einfach geht es dann gleich nicht. Und dann hat sie wirklich keine Antwort mehr gefunden. Aber es ist gleich spannend, um so eine beobachten. Aber was du vorhin gesagt hast, ist grundsätzlich die Unterhaltung. Also es gibt Sportarten, wo ich Männer bevorzuge, weil es einfach dynamischer ist. Bei anderen Sachen ist es mir gleich. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich nicht auf die Dynamik unbedingt nur schaue, sondern einfach nur auf die Unterhaltung. Und da sehe ich bei Frauen und Männertennis keinen grossen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Da kann ich auch beim Männerplateau irgendwie Tableau besser gesagt. ein Match verwünschen, wo ich sagen muss, jetzt mag ich nicht mehr schauen, da läuft mir einfach zu wenig.
Ja.
Also das hat mit dem Geschlecht weniger etwas zu tun, als dann auch mit der Paarung zum Beispiel oder mit der Form oder was es denn auch ist. Die Unterhaltung stimmt sicher überall, wo ich jetzt geschaut habe, muss ich sagen. Also das ist vielleicht, hängt auch mit dem Wimbledon zusammen. Es ist natürlich ein spezieller Ort.
Ah ja, das ist immer gross.
Der Rasen hat,
das ist immer gross.
Das gibt einfach ein anderes Bild ab, auch wenn du das Stadion siehst. Oder? Auch wenn wir dem Heinz Günther besprochen vor ein paar Wochen noch, wenn dann der Rasen nicht mehr grün ist, sondern mehr oder weniger aussieht, wie so ein, ja, einfach noch ein Sandplatz oder. Ja.
Ja,
also nicht
das dann doch nicht ganz, aber man sieht, dass er benutzt worden ist auf
AFL. Genau.
Ja, genau. Also was, nein, das fängt ja dann schon an, also ich schaue Wimbledon grundsätzlich nur bei der BBC, wenn es irgendwie sich einrichten lässt, das kommt ja dann auch noch dazu, es ist so das Gesamterlebnis.
Gut, wenn du sagst, John McEnroe noch Auskunft gibt, das macht er ja. Das ist ein Angebot, das kannst du nicht abschlagen, oder? Also BBC Tennis mit dem John McEnroe.
Eigentlich nicht. Übrigens, guter Tipp, jetzt gibt es keinen Ruhetag mehr zwar an der Tour de France, aber am Samstag zu Abend das Schweizer Fernsehen Borg McEnroe zeigt. Der Spielfilm. Und nachher, was mich dann im Prinzip dazu geführt hat, so in das McEnroe YouTube Rabbit Hole runterzutauchen. Also es gibt wunderbare McEnroe-Dokumentationen, die man gratis und franko auf YouTube schauen kann. Also einfach, falls jetzt, ich meine, nächste Woche ist fertig Tour de France, nicht aber fertig deine Ferien. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen Tag, wo eine Stunde findest oder zwei, zum hat Bibis jetzt zum Beispiel eine gemacht zu seinem 60. Geburtstag, das ist jetzt, glaube ich, 3-4 Jahre her, wo er in New York besucht wird, herrlich.
Die habe ich gesehen.
Also die, wo dann seine Brüder an das Wort kommen, sein Werdegang, seine Dutzende Töchter, hat man das Gefühl, also das hört nicht mehr auf. Und beleuchtet die Figur, weil dann doch so eine kleine Karikatur ist manchmal auch, oder so wirkt, auch mit der ganzen Geschichte und den Wutausbrüchen auf dem Platz, beleuchtet die Figur nochmal aus einer anderen Richtung. Aber jetzt sind wir schon wieder bei irgendwelchen Nebenschauplätzen.
Es geht. Also John McEnroe gehört schon dazu dort.
Gut. Aber gespielt hat er nicht, gespielt haben andere.
Aber wer ihn gespielt hat in dem Spielfilm, muss ich sagen, ist Shia LaBeouf.
Wahnsinnig gut.
Finde ich aber nicht.
Wow.
Ich schätze den eigentlich, habe schon
doch, den ich super
Film gesehen mit dem, aber dann habe ich es einfach auf den ersten Blick nicht abgekriegt.
Wirklich? Gut. Gut, du bist eine andere Generation. Ich habe natürlich den McEnroe, ich kenne den nur aus dem Replay sozusagen. Also von YouTube jetzt irgendwie der Wutausbruch, der legendär, der dann ja auch vorkommt in dem Film, was um den Wimbledon-Finale 1980 geht. Ich habe gefunden, der hat jetzt gut gereicht, tatsächlich, zum Beispiel. Aber, ja, ich weiss nicht, wenn man mehr McEnroe mitbekommen hat, organisch,
gut, die haben vielleicht anders. Den Finale natürlich live gesehen, auf einem kleinen, wenn er so ein schwarz-weiß, also ein Kistchen mitgenommen, jeweils in die Ferien. Das war wirklich, ja, ein Radiöli gewesen, mehr oder weniger, ein ganz kleiner Bildschirm, den haben wir mitgenommen. Und auch in der Ferien haben sie schwarz-weiß gesehen, den ganzen Match. Das war begeistert.
Also, ich finde, der Herr LaBeouf hat das gut gemacht.
Ja.
Frag mich aber, warum heißt er nicht LaBeouf? Ist auch noch einer rausgekommen. Ist
nicht Frank LaBeouf?
Ja, legendärer, glatzköpfiger französischer Verteidiger gewesen. Ja. 90er und 0er
Jahre. Mit Chelsea gespielt.
Unter anderem, genau. Marseille. Gut. Egal.
Ja, eben.
Dennis.
Wir werden dann noch vom grossen Finale reden.
Am Sonntag ist, was für die Tour de France ist, ist für mich der Finale, glaube ich. Ich habe wirklich jede Minute gesehen von dem Spiel. Und das kann man jetzt bei mir nicht von jedem Tennis machen. Also ich schaue wirklich gerne Tennis, aber ich finde, es gibt ja dann schon Spiele, die ihre Längen haben. Und der Finale, Carlos Alcaraz als Nummer 1 gesetzt gegen Djokovic als möglicherweise grösste von der Geschichte. Sowieso immer eine Hausnummer 10 Jahre auf dem Center Court in Wimbledon umgeschlagen gewesen. Also der Einblender ist auch regelmässig aufgeploppt, dass er 10 Jahre und 0 Tage und 2 Stunden und dann noch Sekunden, die gelaufen sind. Also das, was der HSV früher mit seiner Nicht-Abstiegsuhr hatte, hat BBC für Novak Djokovic mit seiner letzten Center-Court-Niederlage in Wimbledon gemacht. Wahnsinn! Andy Murray übrigens im Finale 2013, der letzte, den er geschlagen hat. Bis jetzt am vergangenen Sonntag der Carlos Alcaraz ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Also ein Match, wo mich wirklich begeistert hat, wo Höhen und Tiefen hatte, wo ich, ja, im Normalfall ist ja dann im Tennis, wenn jetzt nicht einer von deinen Wahnsinnslieblingen dabei ist, dann, also bei uns Schweizer ist das ja meistens der Roger Federer oder ein Stan Wawrinka oder Belinda Bencic, dann hat man eine gewisse Distanz. Und das ist jetzt dermaßen mitreissendes Spiel gewesen. Also, ist, ja, man hat das Gefühl, man hat etwas Grossem beigewohnt. Über nicht ganz 4 Stunden, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube, wir haben nicht ganz den Rekord geschlagen von vor ein paar Jahren. Federer Nadal, Federer Djokovic, bin gar nicht sicher. Nein, der Fünfsetzer. Ich glaube, es war der Federer Djokovic-Final. Googlen wir nachher noch geschwind. Nicht ganz dran gekommen, aber was die Dramatik angeht, eigentlich schwer zu übertreffen. Also der Alcaraz geht in das Spiel, also zwar Nummer 1 der Welt, gleichzeitig aber auch mit dem Wissen und der Erfahrung, gerade in Paris im Halbfinale gegen den Djokovic komplett versagt zu haben. Das haben wir vor ein paar Wochen mit dem Heinz Günthert ja auch schon zur Genüge besprochen. Hat dort seine Verkrampfung eben nicht nur mental, sondern dann irgendwann tatsächlich auch körperlich erlebt und völlig zugemacht. Und jetzt ist er auf diesen Platz, hat sich zuerst einmal überfahren und hat mir gedacht, oh je, das kommt nicht gut. Das ist 0-5 gestanden aus Sicht vom Alcaraz. Nachher der erste Satz 1-6 verloren. Und dann ist etwas passiert. Und im Nachhinein fragt man sich, dann ist das ein bisschen Strategie gewesen, dass man im ersten Satz einfach noch nicht alles zeigt. Also das Gefühl, im ersten Satz hat er eigentlich versucht, wie in Paris mit Wucht, also was eine von seinen Stärken ist, der Djokovic irgendwie weich zu klopfen. Du bringst einfach, das ist das Problem, kein Ball an dem vorbei. Wenn du versuchst, den zu schlagen, in den Ball vom einen Ecke in die andere zu hauen, der ist immer schon dort. Das ist ein bisschen wie mit dem Hase und dem Igel, das ist unglaublich. Und dann ist Djokovic noch in der Lage, jede kleine Unsauberkeit sofort in einen Gegenangriff umzuwandeln. Und dann bist du plötzlich der, der auf dem falschen Fuß verwischt wird. Und im zweiten Satz ist plötzlich das Tempo raus. Und wir zwei sind ja als Baseball-Interessierte, wissen wir, dass es so etwas wie die Art of Pitching gibt. Also, dass Werfer im Baseball nicht nur muss hart können werfen muss, sondern auch muss können variieren und versuchen im Schläger, wo er ja will, irgendwie daran hindern, den Ball vernünftig ins Feld zu schlagen, im Schläger so schwer wie möglich zu machen, den super zu bereichen oder den Ball überhaupt zu bereichen. Und das gelingt einem eben nicht nur mit Tempo, sondern auch mit das, dass man verschiedene Tempi kann spielen und kann variieren in der kürzesten Zeit. Und das hat er plötzlich angefangen machen. Das hat dem Djokovic wahnsinnig Probleme bereitet. Und hat nachher in einem Tiebreak gegipfelt, wo es natürlich auch anders hätte rauskommen können, das muss man sagen. Und von dort an ist nachher das Spiel, ich habe Gefühl, es war entschieden gewesen. Alcaraz gewinnt den dritten Satz souverän, nachdem es ein 25-minütiges Aufschlagspiel von Djokovic
gibt. Das war der siebte Breakball, den er verwertet
hat. Ja, sie nicht zählt. Also
ich glaube, es ist der siebte.
Ja.
Die einzelnen Ballwechsel haben auch noch ewig gedauert. Also dort, fantastisch zum Zuschauen.
Und nachher habe ich das Gefühl, okay, jetzt ist er gebrochen, der Djokovic, was immer gefährlich ist.
Mhm.
Dann hat er eine WC-Pause gemacht.
Minuten zu lang.
Grundsätzlich regelmäßig aufs WC sicher nicht schlecht. Im Novak Djokovic im Alter wahrscheinlich noch mehr als bei einem 20-jährigen Alcaraz. Und ist zurückgekommen und hat nachher plötzlich wieder angefangen befreit aufzuspielen, hat man das Gefühl gehabt. Dann der fünfte Satz. Also der Alcaraz war für mich der beste Tennisspieler ab dem zweiten Satz. Nur nachher die ganze. Und jetzt lohne ich dich dann wieder schwätzen. Entschuldige. Aber es hat mich begeistert.
Das Spiel. Als
Gast. Ja, jemand muss mir jetzt. Es lässt ja sonst niemand zu. Da lässt wenigstens
ja,
mal jemand.
Das kann ich referieren. Gut.
Ja, genau. Einfach nicken und lächeln. Und wo bin ich gewesen? Genau, in dem letzten Satz, wo nachher, also das ist dann wirklich, das ist die Spannung können mit Händen greifen, sagt man den Namen. Das ist eigentlich der Moment, wo normalerweise der Djokovic-Moment ist, wo er nochmal entweder aufschaltet oder der Gegner anfängt, das Zittern überkommt dich neu und dann Fehler macht und das Spiel verliert. Und mit dieser Geschichte, mit dieser Vorgeschichte aus Paris, hat man ja eigentlich immer noch, also mindestens ich im Hinterkopf, immer noch gedacht, oh, vielleicht kommt jetzt doch noch mal etwas. Und das Gegenteil war der Fall. Also,
ja, im fünften Satz schon. Aber im vierten Satz zum Beispiel Djokovic eigentlich wieder sein, nicht allerbeste, aber sein bestes Tennis zeigt. Und dort hat der Alcaraz wahrscheinlich auch wieder gemerkt, dass er zu viel will. Weil ich meine, das Spiel gegen den Hubert Hurkacz zum Beispiel, der hat serviert 140 Meilen pro Stunde. Das sind, ich weiß nicht, wie viel. Die härtesten Aufschläge, ich glaube, 143 war einer, 200 und irgendetwas.
Ja, genau.
Die härtesten Aufschläge. Und der Djokovic, du kommst nicht an dem vorbei, wenn du mit Gewalt versuchst. Das ist, im Verteidigen ist der absolute Weltklasse. Also der schaut, der sieht auch, wo die Aufschläge hinkommen, steht schon dort, blockiert sie zurück. Und das ist zum Teil Ballwechsel gehabt. Du hast gewusst, wenn der Ball im Feld vom Hurkacz landet, ist der Punkt weg. Weil der einfach spielerisch nicht an dem vorbeigekommen ist. Der Alcaraz hat jetzt gemerkt, ich muss variieren. Also ich muss ihn nicht nur mit harten Schlägen, sondern auch mit Schlägen, die ihn aus der Reserve locken. Eben aus dieser Reserve locken. Und das, wie schnell der das gelernt hat, ist schon eindrücklich gewesen. Ich meine, das waren 6 Wochen. Das war wie ein anderer Spieler im Vergleich zu Paris. Der Alcaraz. Natürlich lernen jüngere Leute schneller dazu. Also sie lernen auch Sprachen schneller. Aber das ist für mich auch die Sprache vom Spiel. Nämlich die Varianten können rauszutüfteln. Aber auf dem Belag, wo der noch sehr wenig Match gemacht hat.
Das war das vierte Rasenturnier.
Turnier. Dann hat er in Queens den ersten Match fast verloren gegen den Franzosen Rinderknecht ohne Tee. Spannend.
Yes.
Und ist nachher durchspaziert. Mhm. Also wenn du so jung so viel dazu lernst, so schnell, dann, ja, wer will dich da noch stoppen? Aber dass der Djokovic wie ist, also der ist immer noch, was sagen die Schläge, die er zeigt, macht fast keinen Fehler. Er hat dann angefangen im Finale, die Unforced Errors.
Hat ein paar Mal den ersten Match gehauen.
Ja. Das Verhältnis von, weiß ich, 8-3 oder so, bin ich nicht mehr ganz sicher.
Im ersten Satz? Ja. Ich glaube, er hat 2 Unforced Errors gehabt im ersten Satz.
2 Unforced Errors und etwa 10 Winner, irgendwie so etwas. Aber dass der keinen Fehler macht, das bedeutet ja meistens auch, dass der Gegner sich nicht traut, ihn zu Fehlern zu zwingen. Also musst du schon etwas wagen. Aber du darfst nicht zu viel wagen. Vor allem nicht immer das Gleiche, weil das schaffst du nicht. Und gleich muss ich sagen, Djokovic verloren den Match. Ich bin eigentlich begeistert gewesen nachher, dass der Alcaraz gewonnen hat. Aber jetzt schon von einer Wachablösung zu reden, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen verfrüht ist. Also Djokovic ist nicht so, dass der nicht dazulernt. Wenn man gesehen hat, was der gemacht hat, hat wahrscheinlich auch der Braten gerochen jetzt. Roger ist weg, Nadal kommt wahrscheinlich auch nicht mehr so dominant zurück. Also hat der die Chance noch, möglichst viele Grand Slams zu gewinnen, jetzt bis der Alcaraz wirklich so weit ist, regelmäßig Grand Slams zu gewinnen.
Ich glaube, er ist so weit.
Es könnte sein, ja. Wahrscheinlich hat der Djokovic nicht damit gerechnet, dass der schon so weit ist und hat gedacht, ich kann jetzt da noch wahrscheinlich sogar, was heißt das, Golden Slam oder wie heisst der?
Ja, also der Kalender Grand Slam, wo
Kalender Grand Slam
hat die ersten 2 Jahre gewonnen in Australien, wo der Alcaraz verletzt gefeiert hat, in ja. Paris, wo er ihn geschlagen hat im Halbfinale. Und jetzt, das wäre wieder mal eine Chance gewesen, als erste Mal seit dem Rod Laver alle 4 Grand Slam-Titel in einem Kalenderjahr zu holen. Da hat ihm jetzt Alcaraz in die Suppe gespeuzt. Wieder ein Jahr warten, dann ist er wieder ein Jahr älter.
Ja, aber also der gibt er nicht so schnell ab, glaube ich nicht. Ich meine, der hat auch Fitnesslevel mittlerweile. Du siehst auch, wie der gebaut ist, die Konstitution, oder? Der ist weder zu schwer noch zu leicht, genau richtiges Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht wahrscheinlich. Er ist auch gut zu Fuß.
Ja, aber das ist etwas,
also steckt schon etwas
irgendwann drin kann gehen. Also was man kann sagen, das ist noch spannend, das hat Stan Wawrinka bei uns erzählt. Kollege Marco Pescio hat es aufgeschrieben, aufgeschnappt und dann aufgeschrieben aus Wimbledon, wie der Djokovic in den letzten 2 Jahren an Muskelmasse nochmal zugelegt hat. Also der findet sich auch laufend neu, hat gelernt, okay, jetzt ist wieder etwas anderes gefragt. Also er ist in dem Sinn stärker denn je, hat noch nie so hart geschlagen und ist der jungen Generation durch das wieder einen Schritt voraus. Jetzt hat er mal einen eingehört, aber was man muss sagen, es gibt sonst, also nach meiner Einschätzung, mindestens niemand, der in die Dimension vorstößt. Also die Zwischengeneration, das haben wir mit unserem Freund Heinz das letzte Mal ja besprochen, Tsitsipas, Zverev, die können ihm das Wasser nicht reichen. Bei den Jüngeren, da ist mindestens noch niemand so weit. Also ein Jannik Sinner wird er dann amigs genannt, der Südtiroler, der ein gutes Wimbledon gespielt hat, wo Rasen eigentlich auch nicht seine bevorzugte Unterlage ist, aber der hat ihm gegen Djokovic im Halbfinale dann halt auch kein Land gesehen, während Alcaraz den Medvedev abserviert hat im besten Sinn, in 3 Sätzen heimgeschickt. Also da, es ist im Moment, hat man das Gefühl, es gibt 2, die sich abgesetzt haben vom Rest von der Mannentour. Und die Frage wird jetzt sein, normalerweise, wenn der Djokovic so eine Niederlage kassiert, dann man hat das Gefühl, er ist hässig. Und dann macht er
permanent
etwas, dann macht er etwas dagegen. Also was spannend war übrigens, er hat gehadert, was glaube ich kein gutes Zeichen war. Also man hat so eine gewisse Ratlosigkeit angesehen. Und das ist vielleicht, also meine Sympathie sind in diesem Spiel sehr klar auf Seite von Carlos Alcaraz gewesen, das muss ich schon zugeben. Von dem her ist es vielleicht Wunschdenken gewesen. Aber mein Eindruck war, dass auch der Goran Ivanisevic auf der Tribüne ein bisschen verzweifelt
reingeschaut. Der hat aber die ganze Zeit verzweifelt reingeschaut. Die müssen lachen. Weil der,
so schaut das sonst nicht rein.
Aber der, hat auch, der ist auch nie, praktisch nie aufgestanden. Das hat mich ein bisschen gestört.
Ja gut, aber er ist immer
alle nach jedem Ballwechsel aufstehen und Fuß machen.
Gut, das ist ein Phänomen sowieso. Das ist im Moment so ein bisschen der Trend. Dass jeder in Richtung von seiner Box.
Aber du hast Alcaraz Boxen einfach 10 Leute dort gestanden, alle mit der rechten Faust in die Luft.
Ja, genau.
Dann sind sie wieder abgehockt, sind sie wieder gekommen.
Das Beste war Mami Alcaraz, die hat die Faust noch geschwungen, je nachdem, wie glaub, hoch her es
ging. Aber der Ivan Isovic, der hat schon gesehen, was kommt. Der
das glaube ich auch.
Der hat keinen optimistischen Eindruck gemacht. Ich glaube, der hat gemerkt, da ist irgendetwas rum, wo... Ich muss sagen, gleichzeitig glaube ich nicht, dass der Alcaraz jetzt in jedem Grand Slam und in jedem Turnier so kann weiterspielen. Also ein 20-Jähriger hat noch nicht die Konstanz. Der wird auch noch Gefühlsschwankungen haben, vielleicht mal keine Lust und so weiter. Djokovic ist wahnsinnig fokussiert.
Ja, das wird ist, alles kommen.
Ja.
Also, nimm es einfach einen Freund.
Ja, gut, das ist ja gleich. Also, einfach
aber ein Spänli. Amoröse Irrige und Wirrige, ja. Was man in diesem Alter.
Und der Djokovic ist fokussiert, der ist gefasst und der ist fit. Also, ich sehe da mindestens noch eine Handvoll Grand Slam in dem drin. Weil eben, wenn der Alcaraz mal rum ist, Verletzungsgeschichte hat er auch schon gehabt, der Alcaraz mit 20, darf man nicht vergessen. Vielleicht.
Das stimmt, ja.
Und wenn der Alcaraz nicht rum ist, sehe ich also wirklich niemanden. Und dann könntest du am nächsten von mir aus sehen, der Hurkacz mit seinem Aufschlag, hat ja am Anfang hat der Hurkacz mitgespielt, ist ins Netz und dann hat Djokovic den Schalter
umgekippt. Hat ein Problem gemacht.
Ja. Und hat ihm gesagt, nein, das machst du mit mir nicht. Und dann hat er ihn reduziert auf einen reinen Servicespieler. Oder? Das hat mich total fasziniert. Der hat ihm kein Land mehr gegeben. Er musste auf seinen Aufschlag bauen. Hat ihm aber einen Satz abgenommen. Mhm. Und beim Wawrinka hast du auch gesehen, im dritten Satz, wo der Stan plötzlich einen Aufschlag hatte, hat er ihn herausfordern können. Aber ohne guten Aufschlag hast du keinen Stich gegen den.
Ich glaube, der Medvedev ist dann schon noch einer, der... Also hat der Djokovic im
US Open
Final schon geschlagen. Ja. Also weiss, wie es geht. Ist einfach auch ein fürchterlich launischer Spieler.
Ja.
Ja, auch in der Pause zwischen den Ballwechseln immer wieder für einen gut oder zwei. Aber rein vom Tennis her, glaube ich, wäre das jetzt noch einer, wo im Novak Djokovic kann gefährlich werden sonst.
Schon bewiesen, ja.
Es wird jetzt entscheidend sein, wahrscheinlich wirklich, was der Körper vom Alcaraz sagt. Weil was du vorher gesagt hast, das finde ich eben beeindruckend. Und das lässt mich schon dazu tendieren zu sagen, dass die Ära Djokovic am Ausfranzeln ist und dass wir schon in der Ära Alcaraz sind, der wird einfach sehr schnell viel besser. Also der Lernsprung von Paris zu Wimbledon in so einer kurzen Zeit, das ist also bemerkenswert. Andere wären froh, sie würden das in ihrer ganzen Karriere machen. Logischerweise, hochbegabt. Und dann muss man aber auch sagen, er ist früh dran. Also auch wenn der Körper möglicherweise noch nicht alles ganz so verträgt. Es hat zwei jüngere Wimbledon-Sieger gegeben, Becker und Borg. Also eigentlich gute Aussichten, wenn man jetzt mal von der finanziellen Turbulenz abseits vom Platz für Feinden schaut. Aber sportlich ist er da schon in sehr, sehr guter Gesellschaft.
Ja, mit 20 und, schon zwei Grenzen.
Und scheint einen vernünftigen Kopf irgendwo zu haben. Also da scheint jetzt die Gefahr auch nicht da zu sein, dass es irgendwo schwierig und unübersichtlich wird, weil die Familie und der Trainer und Carlos Ferrero, der auch einen sehr soliden Eindruck macht, auch in dem, was er, glaube ich, über das Tennisspielen heraus vermittelt, ja, scheint in guten Händen zu sein. Also von dem her eigentlich noch lässig, dass wir auch wieder so einen aufregenden Spieler dürfen an der Spitze haben. Dass es nicht jemand ist, der einfach etwas sehr gut kann und jetzt droht zu dominieren, sondern hat jetzt bewiesen, dass eigentlich, der kann wahrscheinlich mit jedem jedes Spiel spielen. Das ist sehr beeindruckend.
Gleichzeitig muss man auch sagen, wir brauchen Djokovic immer noch zum Gegenpol hängen gegen den Alcaraz, wenn dann tatsächlich die Wachablösung schon gekommen ist, droht dann vielleicht sonst eben die Dominanz von der anderen Seite. Also, wenn der plötzlich merkt, hey, ich kann eigentlich alles machen auf jeder Unterlage, wer sollte den noch stoppen nachher?
Es wäre so ein bisschen Phänomen Federer vor dem Nadal. Also,
ja,
wenn er die Erotics und Co. im Griff
gefehlt hat. Ja. Oder? Und das ist ein bisschen Gefahr jetzt. Eben so der Zverev zum Beispiel, der hat gegen wer hat er verloren?
Berrettini.
Gegen den Berrettini. Der ein
guter Rasenspieler ist, aber gleich.
Genau. Der Berrettini selber ist nachher vom Alcaraz auch relativ.
Ja, absolut. Das sagen, sagt man dann immer. Aber
auch ein hervorragender Servicespieler, der Berrettini. Aber der Zverev war ja eigentlich mal die Hoffnung gewesen, oder? Von dieser Generation. Vielleicht der, der am meisten Kredit gekriegt hat. Und der ist weg. Natürlich hat es immer wieder Spieler, die andere können schlagen können, aber du brauchst schon wie eine Phase von der Dominanz, um können wir auch mal in die Spitze kommen. Und da sehe ich eigentlich niemanden. Eben jetzt hast du den Alcaraz, wo der Djokovic schlagen können. Und das war auch wichtig, dass der nicht hat warten musste, bis der mal aufhört. Sondern hat Djokovic den geschlagen, was für den Djokovic noch sehr wichtig war. Natürlich, jedes einzelne Grand-Slam-Turnier ist wichtig, aber auch der Achterfolg in Wimbledon, den hat er unbedingt wollen.
Und dann wäre er mit dem Roger Federer gleich.
Genau. Also hat er den geschlagen, wo es wirklich um die Wurst gegangen ist, nicht irgendwo am Turnier, wo es um nichts mehr gegangen ist und Djokovic, wenn er das überhaupt macht, einfach ein bisschen mitgespielt hat, sondern da ist es um die Wurst gegangen.
Das ist schon mal ausgegangen.
Da ist um das Tafelsilber gegangen und der hat den tatsächlich ausgehebelt, oder? Also das ist bemerkenswert. Gleichzeitig, wenn der Djokovic irgendwann mal sagt, ich habe es gesehen, das glaube ich aber nicht, weil was macht das aus? Ich glaube, der braucht die Auseinandersetzung mit dem Publikum, dass er sich kann selber als Feindbild präsentieren, wo dann gleich wieder wahnsinnig, er kann charmant sein. Er hat fast den besten Auftritt gehabt nach dem Spiel.
Ja,
wenn er geredet hat, muss ich wirklich sagen, hat er gut gemacht. Hat der junge Typ quasi in seine Obhut genommen und gesagt, wow, der hat mich geschlagen, hat er verdient. Das ist eine neue Generation. Was der alles kann, habe ich noch nie gesehen, so etwas. Hat mir wahnsinnig imponiert. Hat auch gut, ich glaube, das Publikum versteht ihn dann schon. Er hat halt die Art, oder? Er hat dann eben mit dem Racket, den ich nicht so schlimm finde, den Netzpfosten ein bisschen attackiert. Ja, was soll's? Also Frust zeigt den anderen früher auch schon. Der Nadal hat zum Teil das Gesicht gemacht, wie einer, der auf Kieselstein rumgehaut. Also,
das klingt auch unangenehm.
Ja, wahnsinnig. Stellen wir das immer vor und dann kommt mir das Gesicht in den Sinn. Federer hat auch schon seine Ausbrüche, aber hat sich auch schon daneben benommen auf dem Platz. Ich finde, das gehört dazu.
Es ist ja dann eine Frage vom Mass. Jetzt
bei ihm schaut man einfach immer genau her, oder?
Ja, und er hat natürlich schon eine Art, aber er hat auch eine Geschichte, oder? Also, er hat ja so mehrere Phasen durchgemacht. Er hat eine Phase gehabt, in der er unbedingt geliebt werden vom Publikum. Was er dann auch eingefindet, zum Teil ein bisschen peinliche Aktionen gegipfelt hat. Jetzt scheint er irgendwie so eine Art Bösewichtrolle für sich zu akzeptieren, wo dann aber gleich. Also es fuchst ihn irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt das. Wir sind ja ein Schweizer Podcast, also wir müssen. Sonst verlieren wir unseren Pass. Zwischen dir auf Roger Federer zu sprechen. Wenn das jetzt der Federer statt dem Djokovic gewesen wäre, glaube ich, dass es nicht so klar verteilt gewesen wäre, was die Sympathien angeht, auch im Stadion. Also man hat ja auch gehört, dass 70-80% der Zuschauer dem Alcaraz wirklich die Daumen gedrückt haben und wirklich dabei waren in der Hoffnung, dass er gönnt. Und eigentlich der, der Geschichte schreiben kann, eben der 8. Titel in Wimbledon, der 24. Grand Slam-Sieg, was gleichbedeutend wäre mit dem Rekord von der Margaret Court bei den Frauen. Also da eben, sind ganz die grossen Dimensionen eigentlich parat gewesen und gleich hat man wollen, dass der andere gönnt. Es zeigt eigentlich, dass bis heute so richtig angekommen ist er dann gleich nicht. Und das geht mir ja gleich. Also ich habe immer noch Vorbehalt einfach von der Art vom Auftreten von dem Typ, dass er ein wahnsinns Tennisspieler ist unbestritten. Ich kann mir aber vorstellen, nur weil du vorhin gesagt hast, du glaubst nicht, dass es so schnell genug ist. Ich kann mir vorstellen, dass im Gegensatz zu einem Nadal, der jetzt noch eine Abschiedstournee macht, eigentlich im 24, wenn der Körper wieder mitmacht, dass er irgendwann sagt, komm. Danke, Adieu. Komm nicht mehr, bin ab sofort Ex-Tennisspieler. Das würde mich nicht überraschen. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass einem beim Novak Djokovic sehr wenig überrascht. Also fast jede Schlagzeile ist möglich, gefühlt.
Ja. Hat man auch, glaube ich, schon gesehen, fast jede Schlagzeile, die möglich ist. Gerade die Ausbrüche, die er hat, halt, erinnert an das Impfdebakel oder eben nicht Impfdebakel vor dem Australian Open. Diese Sachen sind halt, die ganze Schwurblerei ist nicht für alle gleich gut verdaulich. Die einen lieben es, die anderen machen es, die dritten lassen es einfach bleiben. Aber so bist du natürlich, wenn du in dieser Position bist, dann schon in einer gewissen Verantwortung. Und die hat er schon nicht immer wahrgenommen. Das Covid-Turnier, das er veranstaltet hat, wo er sich selber und andere angesteckt hat. Also das ist dann schon, da fragst du dich schon, warum. Also, wenn du Profisportler bist, musst du die Regeln akzeptieren, dass du deinen Sport überhaupt kannst ausführen kannst. Das gehört dazu, dass du auch ein gewisses Maß an, was heißt denn, Intelligenz, an, ja, sage jetzt mal, soziale Intelligenz, wo muss ich mindestens mitmachen können und so weiter. Hat eine Vorbildfunktion, ja. Und dann kommt aber sein persönlicher Gedanke gut ins Spiel, das er abpflegen darf. Das ist auch schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall gibt er dort keine gute Position ab. Und das bringt ihm sicher auch wahnsinnig viele Minuspunkte ein, wenn er dann am Schluss oder aber an dem Sonntag im Center Court steht in Wimbledon. Dann sind halt Sympathien anders verteilt. Das ist klar. Ich glaube, ein Stück weit hat er sich mit dem «Ich bin das Feindbild» abgefunden und transportiert sogar eine gewisse Energie aus dem raus, glaube ich, auf dem Platz. Aber insgeheim will er schon, dass man ihn lieber hat, als man ihn hat, glaube ich, zum Teil. Den Respekt, den hat er.
Ja, den hat er
sich. Über die Liebe auch muss haben.
Erarbeitet.
Ich finde das auch mal ein bisschen übertrieben.
Und man muss fairerweise ja sagen, also ein Rafael Nadal hat sicher eine grosse Nation immer hinter sich gehabt mit den Spaniern. Klar, hat aber, ich glaube, den Status auch. Vielleicht ist das halt die Schweizer Optik, aber in meinem Eindruck der Status erst in der zweiten Hälfte von seiner Karriere hatte und ist dann Nadal und Federer sind dann die zwei Geliebten gewesen. Und dann ist noch der Partycrash Djokovic gekommen und der hat es wie nie geschafft, sich den Status in den Herzen sozusagen zu erarbeiten. Weil bei Nadal habe ich das Gefühl, der hat sich tatsächlich erarbeitet. Das ist jetzt eben auf den ersten Blick nicht ein weder spielerisch in jungen Jahren, wo er ja mit einfach extrem viel Kraft seiner Power brilliert hat, ist ja nicht einer, der dich in den Spielstil verliebst eigentlich. Gerade nicht, wenn ein Federer auf der anderen Seite vom Netz steht, der wahnsinnige Sachen machen kann. Und der hat sich dort reingebissen und irgendwann hat er gesagt, doch, also abgesehen davon, dass er sich Tennis auch entwickelt hat und dass er seine Persönlichkeit hat können zeigen, der hat den Sprung geschafft. Und beim Djokovic, ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja dann irgendwann gleich noch. Keine Ahnung.
Aber man nicht vorstellen. Aber es stimmt, was du sagst beim Nadal. Aber ich glaube fast, man hätte ein bisschen den Federer gebraucht, wo man gemerkt hat, vielleicht gewinnt er mal noch eins, aber nicht mehr so viel, nicht mehr so regelmäßig. Und dann ist der Djokovic gekommen, dann hat man den Nadal wie als Katalysator gebraucht, quasi. Dann lieber der als der. Ist er einem sympathischer geworden. Sympathischer war nie gewesen. Ich habe ihn bewundert zum Teil. Aber halt die Spielweise natürlich schon nichts von der Eleganz, von der Leichtigkeit, vom Seidenfeinen, den der Roger hatte
mit seinen
Schlägen und seiner Bewegung. Ja, es ist auch der Alcaraz, erreicht das auch nicht. Oder er hat auch Variationen drin, aber das Elegante, das fast Schwerelose auf dem Platz, das kannst du auch nicht, das kannst du nicht trainieren. Das hast du oder hast du es nicht.
Aber er hat etwas anderes, gewisses etwas, würde ich sagen. Aber komm, jetzt steigen wir uns in metaphysische Dimensionen. Fußball.
Ja,
Super League.
Oh.
Das Wimbledon.
Jetzt verwünschst du mich böse vom linken
Fuss. The next Fuss. Best thing. Es wird ja, Gott sei Dank, jetzt wo Wimbledon vorbei ist, gleich wieder geshootet, sowohl bei den Frauen an der WM, über das nachher geht noch mehr. Aber auch über die Super League müssen wir reden. Und das ist natürlich immer so, das werden Sie zu Basel gerne hören, es ist einfach der spannendste Club in diesem Land. Erster Diskussionspunkt ist der FCB, der verkauft und verkauft und verkauft, hat man das Gefühl. Und Ketzer ist gefragt, möchte ich wissen von dir, hat jemand im David Degen gesagt, dass die neue Saison nächstes Samstag schon anfängt und sie dann konkurrenzfähig sollte sein?
Ich glaube, das setzt einfach andere Prioritäten. Also, dass man in Basel finanziell nicht mehr auf Rosen bettet, das weiss man. Also muss man wirklich darauf. Ich glaube, die Stadt akzeptiert das nicht, dass der Club, ich sage jetzt einmal, so geführt wird wie der FC Luzern zum Beispiel, mit dem wahnsinnigen Konflikt, der immer noch eine andere Dimension angenommen hat, als das, was man in Basel gesehen hat. Das war vielleicht einfach ein bisschen publikumsträchtiger gewesen, aber nicht schlimmer. Ergo, also man will. Und das weiss der Degen auch, man muss den Club finanziell einigermaßen gesund halten. Letztes Jahr war der FC Basel wie viel da?
Fünfter.
Fünfter, ich habe es fast nicht mehr
gesagt. Gerade noch in die Conference League
gekommen. gut, das ist eine gewisse also, Verantwortung.
Die Qualifikation.
Muss man wahrnehmen. Und die haben ja schon die Möglichkeit, um noch, auch noch wieder Spieler zu holen. Man hat jetzt zweimal ein bisschen Geld verdient mit Transfer.
Also man hat mit dem Andy Diouf und dem Zeki Amdouni jeweils 15 Millionen plus etwa eingenommen. Das sind schöne Beträge.
Da ist etwas rum. Und ich weiß nicht, Conference League musst du wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig investieren. Also musst du einen Mittelweg finden, musst eine Güterabwägung machen. Was müssen wir, wo müssen wir mindestens hinkommen? Ich glaube, der weiß ganz genau, dass die Saison anfängt und was es braucht. Er sieht wahrscheinlich auch ein bisschen weiter dahinter, zumindest als ich, ganz sicher. Das ist keine Frage. Was hast du? Hast du IB, wo wahrscheinlich nicht kannst packen, wenn die nicht grundsätzlich alles ins Sand setzen. Und dann hast du, glaube ich, noch den FC Lugano, wo oben muss dabei sein. Also, das habe ich nicht alles selber herausgefunden. Mittagessen haben wir zwei schon ein bisschen geredet. Ich schmücke mich da mit fremden Federn im Moment. Aber ich habe mich ein bisschen aufdatieren. Und ja, grundsätzlich schaue ich einmal schon. Jetzt einfach während der Ferien, nicht jeden Tag. Darum bin ich nicht so up to date. Aber gut, keine, nachher. Ich glaube.
Keiner von denen an der Tour de France dabei gewesen?
Leider nicht. Wird sich der. Irgendwie ausrechnen, dass er mindestens Dritte sein kann und vielleicht mit, wenn es dann gut läuft, vielleicht sogar Lugano kriegt. Für IB langt es nicht, dann müsstest du über längere Zeit und massiver können investieren. Da kannst du nicht einfach zwei Spieler holen und dann packst du die. Außer du verwünschst eine Saison wie vor, wann ist es, zwei Jahren der FC Zürich, wo einfach plötzlich irgendwann alles zusammenläuft. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass irgendjemand IB kann über eine längere Phase unter Druck halten.
IB müsste logischerweise auch schwächeln, was sie in dieser Meistersaison vom FC Zürich gemacht haben. Es gibt Stimmen, die sagen, letzte Saison, ja gut, IB war natürlich besser gewesen als alle anderen, aber jetzt auch nicht so überragend, oft nicht unbedingt begeistert. Hat aber die Muskeln schon spielen. Also man hat jetzt einen Darian Mahles geholt aus Basel, wo der FCB die Kaufoption sich nicht hat wollen leisten. Man hat dann gesagt, man würde nachverhandeln. Mit Inter, wo mal noch unter Vertrag gestanden ist, worauf IB dann ja, dazwischen gerätscht ist, kann man sagen, und das Portemonnaie aufgemacht hat und der Mal ist gehalten hat, was natürlich schon irgendwo ja, ein Zeichen ist, würde ich sagen, oder? Dafür, was im Moment die Realität ist im Schweizer Fußball. Ich bin einfach nicht sicher, ob auf mittlere Sicht das zu Basel vermittelbar ist, dass man nicht ganz vorne mithaben kann. Ich meine, die Ära Burgener hat, das kann man sagen, wirklich viel kaputt gemacht. Die hat dafür gesorgt, dass man auch bereit ist, dem David Degen sehr viel Kredit zu geben. Ich habe das Gefühl, die hat er in der letzten Saison schon recht strapaziert, zwischenzeitlich, auch mit dem Hin und Her, Trainerwechsel, Heiko Vogel. Dann hat man aber die Europakampagne gehabt, wo gut war, wo man darf anmerken, dass man das eine oder andere Mal ein bisschen Glück gehabt hat in dieser Conference League, aber am Schluss ist man in einem europäischen Halbfinale gestanden, was sicher jetzt auch dazu beiträgt hat, dass die Preise, die für die Spieler aufgerufen werden, relativ hoch sind. Also es steht ja dann auch noch ein Abgang von Dan Ndoye im Raum, wo offenbar die Fantasien von der Fachwelt extrem beflügelt ist. Frag mich dort manchmal. Ja, hat ganz viel so Tools, also er ist schnell, er kann irgendwie dribbeln, trifft dann aber oft nicht so richtig gute Entscheidungen. Oder ist so einer von diesen Spielern, wo man das Gefühl hat, in den ersten 5 Minuten von einem Match weiss man schon etwas, wo es hergeht, nachher für die nächsten 85 oder wie auch immer, wie lange auch immer, dass er dann auf dem Platz steht. Das kann wahnsinnig gut sein, aber auch eher schwierig. Ich meine, so ein Spieler, wenn man den dann auch nochmal für einen zweistelligen Millionenbetrag könnte verkaufen, ja, der Kassier jubelt und der Timo Schulz, der neue Trainer von Basel, denkt sich, ja, wäre gut, wenn wir uns irgendwie könnten aneinander gewöhnen und vielleicht die ersten 3-4 Matches erfolgreich gestalten, dass wir nicht gerade wieder ins Trudel kommen, weil ich meine, da wird auch nicht völlig blauäugig an die Sache angegangen sein. Und wenn man sich überlegt, man hat jetzt in der Abwehr mit dem Andy Pellmach eigentlich den besten Verteidiger verloren, Innenverteidiger. Dann hat man den Kasim Adams verloren, den zweiten Innenverteidiger. Stattdessen mit dem Finn van Bremen, der zwar einen grossartigen Namen trägt, aber aus der zweiten holländischen Liga gekommen ist, dann irgendwo ein bisschen Unbekannte hat, hochtalentiert. Dann hat man in der Offensive auch Spieler aus der zweiten Reihe in dem Sinn, aus der zweiten Liga und irgendwo auch so ein bisschen aus dem europäischen, aus der europäischen zweiten Reihe, möglicherweise wieder drauf ein. Also man muss ihm Degen vielleicht jetzt auch mal den Kredit geben, dass man sagt, ja, genau. Machst du etwas richtig? Aber es sind natürlich schon grosse Fragezeichen.
Ja gut, aber du musst ja etwas wagen durch. Also das nützt dich nicht. Du könntest jetzt sagen, wir haben zweimal 15 Millionen eingenommen, jetzt holen wir einen für 30 Millionen.
Ja gut, das wäre eine
Variante. Nein, ich sage jetzt, das klingt völlig naiv, oder? Aber das so kannst du nicht kalkulieren. Das, die könnten das dann zahlen, aber das, keiner, der 30 Millionen wert ist auf dem Transfermarkt, geht zum FC Basel.
Wahrscheinlich nicht. Gut, die auf Saudi-Arabien gehen, die ja, gut. Muss man dann einfach noch mit dem Gehalt überzeugen. Dann kommen die auch auf Basel.
Gut, dann können wir den Henderson holen
von Liverpool. Schmerzfrei
dort. Sage ich, Benzema wäre gut gewesen, wenn man den gekriegt hätte.
Ja, dann müsste sich der Bradley Fink wahrscheinlich warm anziehen im Sturm vom FC Basel.
Das wäre cool, wenn er so einer mal einfach zum FC Basel gehen würde, weil er sagen würde, ich will zum FC Basel.
Das wäre interessant.
Ich will nicht 400'000 Pfund verdienen in der Woche, sondern
ja, gibt 40'000 noch,
Franken lang.
Ja, mindestens wahrscheinlich. Dann würde man wahrscheinlich herbekommen. Sie haben jetzt nicht gerade den Benzema, aber mit dem Jean-Kevin Augustin haben sie einen Spieler zu Basel, wo ich sehr gespannt bin, was mit dem passiert in der Saison. Der ist ja im letzten Sommer schon gekommen, hat eine lange Geschichte, eine Verletzungsgeschichte hinter sich gehabt. Man hat in der Bundesliga schon mal gut getroffen, nach einem Fehltransfer auf Leeds. Eigentlich auch gescheitert geworden. Und also in der ersten Saisonhälfte habe ich das ein paar Mal gesehen, hat nachher auch nochmal Verletzungsbeschwerden gehabt, ein paar Mal gesehen und dachte, was ist echt das? Und jetzt hinten raus, wenn wir sagen, das könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr prägender Spieler wird von dieser Saison, wo man jetzt gar nicht gross von ihm redet. Ist einer, der ganz in der Spitze kann spielen, der aber auch hinter einer Spitze kann spielen. Mittlerweile Mitte 20 auch schon eine gewisse Reife mitbringt, was man ja dieser Basler Mannschaft immer so ein bisschen ja, abgesprochen hat. Nicht ganz zu Unrecht, die sind entweder alle sehr alt. Entschuldigung, Fabian Frey und Thauland Xhaka und Michael Lang und Marvin Hitz. Oder dann eben sehr jung und unerfahren. Und wenn jetzt da so ein Mittelbau kommt, der heranwächst, nochmal mindestens für eine Saison, wer weiß, vielleicht geht da etwas. Und vielleicht kommt ja noch einer. Der wäre aber sehr jung, der Ardon Yashari, Dino.
Ja.
Aus Luzern gehört da, man. Man ist nicht ganz glücklich, das ist, wie das läuft.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Dass man nicht ganz glücklich ist, wenn man der Spieler. Gut, also man darf nicht, du hast mir es vorher erklärt, ein halbes Jahr mindestens läuft der Vertrag noch. Müsste man also zuerst den Club fragen, mit dem Spieler.
Also offiziell darf man erst, wenn der Vertrag noch ein halbes Jahr läuft. Der Yashari hat den Vertrag bis 2026. Jetzt kann ich nicht so gut rechnen, aber gut genug, zum Schluss kommen, dass da wahrscheinlich ein Problem vorliegt, wenn man, wie es der David Degen öffentlich am Sonntag oder im Wochenende mindestens gemacht hat, sagt, wir sind uns mit dem Spieler schon einig und die Luzerner aber sagen, ja, wir haben aus der Zeitung oder aus den Medien erfahren, dass Basel den Yashari überhaupt will. Und dann gibt es wirklich ganz hübsche Formulierung bei unseren geschätzten Kollegen von der Luzerner Zeitung, wo geschrieben haben, dass sich und unser Kollege Carlo Frezza, der der FC Luzern betreut bei uns, hat das mittlerweile können bestätigen, die Beschreibung, dass die Luzerner Verantwortlichen auf das Abend das Angebot von Basel nicht einmal sich angelost haben. Also sich nicht einmal haben das Angebot machen lassen. Wenn ich mir dann vorstelle, wie ist das passiert, hat sich der Remo Meier, der Sportchef von Luzern, einfach die Ohren zugehabt. wo ein Vertreter aus Basel ihm versucht hat zu sagen, was man jetzt hier mit dem Ardon Yashari will. Also für die, die die letzte Saison verpasst haben, einer von den Shooting Stars war, an der U21-Europameisterschaft allerdings nicht die ganz grosse Rolle können spielen, wo man sich eigentlich von ihm vorgestellt hat für im Kader von der Schweizer Nationalmannschaft. Und jetzt ja, eigentlich ist man auch davon ausgegangen, dass er gar nicht mehr auf Luzern zurückkommt, sondern im Sommer wechselt. Jetzt ist er wieder da. Bologna hat es mal geheißen, sie im Gespräch. Sollen auch portugiesische Clubs interessiert sein, unter anderem. Und jetzt taucht plötzlich der FCB auf und Luzern sagt, ja, erstens, wir sind eingeschnappt und zweitens, wir verkaufen eigentlich sowieso nicht innerhalb von der Schweiz.
Und wenn wir es doch machen, dann sicher für mehr als die, was sind es, 5 Millionen,
was geboten haben. 5 Millionen.
Gut, die wissen natürlich, die anderen haben jetzt gerade 30 Millionen reingelöst. Da haben wir einen schönen Anteil davon. Also mindestens zweistellig muss es sein. Vorher hören wir nicht zu. Das muss sich dann irgendwie sehr gut überlegen, über den Zaster dort wieder loswerden will, für diesen Spieler. Und dann, gut, aus finanziellen Überlegungen, vielleicht weiß ich nicht, wie sich der entwickelt. Also ob der in der Lage ist, bei einem längerfristigen Vertrag nachher eine hohe Ablöse zu bringen, wenn er vielleicht in die Premier League kommt, irgend so etwas, sage ich jetzt theoretisch. Das müsstest du so können durchkalkulieren, sonst sparst du das.
Ja, was kannst du machen, ist so ein Modell Cabral, aber das ist dann einfach nicht ganz so lukrativ. Also nicht ganz so eine hohe Ablöse, aber eine Weiterverkaufsbeteiligung, die sich gewaschen hat für einen alten Club, wo man am Schluss ja, zwar eine grosse Summe wird überwiesen, aber ein guter Teil geht nachher an vorherige Besitzer. Wäre auch eine Variante. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn es heisst, man sei sich mit dem Yashari einig. Dann muss ja der sagen, ja doch, Basel könnte ich mir vorstellen. Birgt ja vielleicht auch noch Sprengkraft.
Mhm, das auf jeden Fall, ja.
Der Garderobe, der Captain, der eigentlich lieber noch jemand anders shooten würde.
Die Frage ist, wie attraktiv ist der FC Basel im Moment? Für so einen. Also die ganz grosse Ruhe herrscht ja dort auch nicht.
Gut, das kennt er schon von Luzern.
Eben, dann kann er sagen, dann kann ich auch da bleiben, weil da sprühen Funken, genauso wie dort. Die Leute kenne ich wenigstens, dann kann ich einschätzen, wer macht was. Der Wechsel, da müsste er sich ja Perspektiven aussuchen und sagen, ja, die sind sportlich so viel weiter, als man meint.
Letzte Saison
sind sie. Die können IB herausfordern. Also,
letzte Saison war Luzern viert, Basel fünft.
Hast du schon gesehen, also der FC Basel ist nach wie vor wahrscheinlich die bekannteste Fußballmarke in der Schweiz. Aber das kratzt natürlich schon am Lack, was jetzt dort passiert ist. Und das darf man nicht vergessen. Der Ruf, den man hat, der ist nicht zementiert für ewig. IB war früher wahnsinnig sympathisch, weil sie nie gewonnen haben. Oder, ja, praktisch nie. Oder es ist u lang gegangen. Und das hat so wie eine Groove gegeben. Und der ist weg. Und wenn der. Sag jetzt mal, das positive Image nicht mehr hast, weil du es hast, weil du verloren hast, dann musst du anfangen, einen Haufen zu gewinnen. Dann wirst du nie mehr so beliebt sein, aber du bist eben anders beliebt. Das ist ein Erfolg, macht auch sexy, sagt man. Aber es ist nicht mehr der cool Verlierer-Gruf, den die hatten. Auch mit dem Berndeutsch zusammen hat das wie gepasst. Der FC Basel, das geht nicht. Der FC Basel kann nicht verlieren und cool sein. Und wenn Luzern vor Basel war, wie willst du das einem Spieler verklicken? Dann musst du ihm irgendetwas bieten, dann müsstest du ihm sagen können, hey, wir sind im Fall in diesem Jahr ganz nahe an IB dran. Wenn du zu uns kommst, lassen wir die sogar. Und für das zahlen wir so und so viel Geld, dem vielleicht. Aber glaubt das irgendjemand?
Das ist die grosse Frage. Vielleicht ist ja der David Degen da. Und der Heiko Vogel als Sportchef, der ja jetzt wieder eine Reihe weiter hinten getreten ist.
Das ist sicher Vorteil Bereich. Für alle.
Das sagst jetzt du.
Dann nehmen wir an der Seitenlinie
sicher für die Schiedsrichter im Land.
Das Image vom FCB auch besser.
Übrigens, ja. Glaube ich, dass für das Image vom FCB, mindestens im Rest des Landes, ich glaube, zu Basel ist das im Moment kein Problem, der neue Trainer tatsächlich ein Segen ist, jetzt mal unabhängig vom Heiko von Timo Schulz. Ich hoffe für ihn, dass er erfolgreich ist. Aber jemand, der jetzt in den paar Wochen, wo er da ist, schon ein sehr... es klingt so blöd, sympathischen Eindruck gemacht hat, aber irgendwie bodenständig, vernünftig, scheint auch verstanden zu haben, dass es nicht nur Fußball gibt im Leben, auch wenn Fußball selbstverständlich wichtig ist. Also strahlt etwas, ich finde, etwas Wohltuendes aus.
Weißt du nicht etwas, was wir letztes Jahr ein paar Mal gesagt haben, das fehlt dem FC Basel, ein bisschen einer, der an der Seitenlinie mal die Ruhe behaltet? Wenn man doch das Gefühl hat, dass sich die Aufregung und die Hysterie von der Seitenlinie direkt auf den Platz übertragen hat und umgekehrt, sind sich gegenseitig aufgeschaukelt, was da alles passiert ist. Ich glaube, da verzichtet man sehr gerne drauf.
Ja, es ist spannend, weil der Schulz ist ja ein, also die Wahl von Heiko Vogel, der offensichtlich dort auch jemanden gesucht hat, der anders funktioniert an der Seitenlinie als er. Also von dem her bin ich gespannt, wie das im Liga-Alltag dann aussieht. Auch vom Schulz weiss man aus der zweiten Bundesliga, ist lange bei St. Pauli gewesen. Von dort her habe ich auch schon ein Auge auf ihn geworfen. Weiss man, dass er zum Beispiel in der Lage ist, sich mit Schiedsrichterentscheiden nicht permanent umzuärgern und sich nachher also Nebenschauplätze abzuarbeiten. Es wird interessant sein, wie er funktioniert in einer Liga, die er nicht kennt, und in einer Liga, wo sein Club eigentlich einer von denen ist, wo man ganz, ganz intensiv anschaut. Das wird sicher interessant sein. Aber das ist jetzt auch ein Kaffeesatz zu lesen. Zu den Tipps kommen wir nachher, wenn wir noch über die Frauen-WM reden, die diese Woche in Neuseeland und Australien anfängt.
Ja, reden wir doch. Endlich fängt ja. Ich lese schon seit gefühlt Monaten von dieser Frauen-WM, die jetzt anfängt. Gott, schau.
Ja, du bist gut vorbereitet.
Diskussionen über Übertragungsrecht und so weiter. Wie viel Geld es kostet? Wenn man das Gefühl hat, es wird ewig ausgewalzt. Die Schweiz spielt am Freitag gegen die Philippinen, wenn es mir recht
ist. Das ist richtig. Morgen früh.
Dann am 7. genau. Dann haben wir Norwegen und Gastgeberinnen von Neuseeland.
Richtig.
Aha. Und unter der Kagrings haben wir noch keinen Match gewonnen.
Unentschieden. Das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich weiß nicht, ob das egal ist, weil man vielleicht einfach auch ein bisschen viel ausprobiert oder... Hat man das gar nicht gemacht?
Also hat
man versucht, ein Team zu finden, oder hat man gesagt, man lässt das auf uns zugehen?
Ja, man hat gewisse Sachen schon durchgeschüttelt. Also ich finde es noch spannend. Dinka Grings wird extrem positiv gesehen, auch in den Schweizer Medien. Für das, dass sie noch kein Match gewonnen hat als Nationaltrainerin. Also der Murat Yakin wird irgendwo sitzen und sich am Kopf kratzen und sagen, was ist genau?
Ja,
oder der Wladimir Petkovic.
Oder der Nils Nielsen.
Oder der Nils Nielsen möglicherweise. Genau, der Vorgänger von Dinka Grings, der die Schweiz noch an die Weltmeisterschaft geführt hat. Im vorletzten Spiel mit einem 15-0 gegen Moldau, was, ja, muss man sagen, jetzt nicht der ganz grosse Grabmesser ist, aber gleich ein schönes Resultat. Und dann hat Dinka Grings übernommen und seither haben wir ein Match verloren, den Rest unentschieden gespielt. Unter anderem ein 3-3 gegen Sambia, der letzte Test gegen Marokko ist ein 0-0 gewesen. Sie hat dann gleichzeitig noch Personalentscheidungen getroffen, die sie angreifbar machen. Also mit der Riola Cemaili, die sie nicht mitnimmt, die als eine von der mindestens talentiertesten Schweizerinnen gilt. Lang verletzt in dieser Saison, aber eigentlich jetzt wieder da. Und die Frage, die sich aufdrängt und die wir auch gestellt haben, können wir uns das leisten, einfach eine von diesen Topspielerinnen daheim zu lassen? Klar, man weiss nicht, was in der Garderobe im Detail passiert. Vielleicht gibt es da sonst noch ein Thema, aber das wäre jetzt mindestens nicht öffentlich zur Sprache gekommen. Und wenn dann die Resultate nicht stimmen, ja, dann wird's schnell heiß, weiß ich nicht, weil man ist in Neuseeland und dort ist es irgendwie eine einstellige Gradtemperatur im neuseeländischen Winter. Vorher noch mit dem Christian Finkbeiner, der für uns vor Ort ist, unserem Fußballchef telefoniert, der noch auf der Suche nach den Pinguinen ist in Daniden, aber früher oder später werden ihm die über den Weg laufen. Also es ist eher frisch und ich hoffe schon, dass sich die Schweizer Nazi dort ja, nicht irgendwie gleich muss warm anziehen. Ich glaube, an diesem Philippinen-Match hängt recht viel zum Auftakt.
Werden allgemein ein bisschen als Knallbonbon oder auch Wundertüte bezeichnet. Kann alles passieren.
Philippinen?
Vielleicht sind die... Nein. Ja, die auch. Philippinen schon.
Ja.
Genau. Und bei den Neuseeländerinnen weisst du einfach nicht, wie die den Heimauftritt verdauen. Vielleicht gehen die ganz locker mit dem um. Beziehen dort sogar noch Energie daraus. Andere sind dann unter Druck, man weiß nicht, aber es könnte auch ganz böse schief gehen. Also, Norwegen ist Favorit, ist klar. Die können mit dem umgehen, die haben auch schon Auftritte gehabt bei grossen Turnieren, wo sie bewiesen haben, dass es eigentlich gleich ist, wenn sie Favoritinnen sind. Und wenn die Schweiz dann irgendwie in eine Rolle gedrängt wird, wo sie selber Favorit ist, zum Beispiel gegen die Philippinen, dann kann es dann ganz schnell schief gehen. Und dann hast du im letzten Match den Druck, Neuseeländerinnen. Und plötzlich ist es Feierabend nach der Vorrunde. Alles möglich. Schwarzmalerei wird mir etwas vorgeworfen.
Ja.
Ja, aber wenn man sich's realistisch mal vor den Augen durchgleiten lässt, den Film, dann kann das durchaus passieren, oder? Also eben, man geht davon aus, dass man in der Vorbereitung unentschieden und verloren, aber kein Sieg und irgendwie einfach der Eindruck nicht gut ist.
Aber ja, also kann täuschen. Es läuft einfach nicht so rund, oder? Es hat jetzt auch nicht die Match gegeben, wo man sagen, ja, blöd gelaufen und nur unentschieden, sondern es ist nicht stilsicher gewesen bis jetzt. Am Ende, das ist lustig, oder? Dinka Grings, ich glaube, wenn sie Schweizerin wäre, wäre man viel kritischer. Jetzt sagt man, ja, sie bringt die deutsche Zielstrebigkeit rein, das ist gerade gut nach dem Nils Nielsen, seiner skandinavischen Entspanntheit und verständnisvollen Art. Ja, das kann man sagen, aber das sollte ja dann, also gerade wenn man so zielorientiert zu arbeiten vorgibt, müssen die Ergebnisse dann irgendwann einmal auf den Tisch.
Unbedingt.
Und jetzt bin ich also, klar, eben, das Turnier ist es, was zählt, das sind alles nur Freundschaftsspiele, nicht eins Punktspiel von all denen, darum dürfen wir ein bisschen Kredit noch geben, aber also das wird lustig am Freitagmorgen um 7 Uhr, das glaube ich auch. Und vielleicht gibt es ein entspanntes 3-0 und dann ist nach dem Ramona Bachmann-Doppelpack und dem entscheidenden dritten Goal von der Serena Pjubel vom FCZ ist dann alles klar. Und wir sind schon fast euphorisch, wenn es gegen Norwegen geht und hoffen, dort etwas rauszuholen. Und ja, wer weiß.
Ja, aber wir müssen schon kritisch sein. Also das sind wir verpflichtet dazu, kritisch zu sein, wie man es bei dem Kollegen auch machen würde. Oder? Eben, du hast es von Petkovic angesprochen. Also so vorbereitet, da wären wir anders reingefahren. Und zwar überall, egal welche Farbe denn das Blatt trägt. Das finde ich auch richtig, das gehört zum Leistungssport dazu. Da ist man meiner Meinung nach fast ein bisschen zu zurückhaltend, muss ich ehrlich sagen, weil da kann man schon sagen, ja, es ist nur Vorbereitung, aber du beziehst ja aus jedem Sieg auch Energie. Vor allem, wenn du einen neuen Trainer hast, du brauchst irgendwann einmal ein Erfolgserlebnis, um Bestätigung zu kriegen, dass das Ganze funktioniert. Jetzt kann man sagen, ja, es braucht halt noch Zeit, aber so ein Wechsel zu dem Zeitpunkt muss meiner Meinung nach irgendwann schon greifen, und zwar bevor der erste wirklich tatsächliche Ernstkampf kommt. Sonst fehlt einfach die Selbstsicherheit. Aber eben, vielleicht kommt er mit dem Spiel gegen die Philippinen und dann ist alles gut. Wenn das aber schwierig wird und das schief läuft, dann müsstest du ja fast darauf setzen, dass du gegen Norwegen dann kannst, quasi aus der Aussenseiterrolle einfach einen Match heimbetonieren. Das ist aber nicht etwas, was man noch will. Man will ja selber auch das Spiel machen, oder? Also das ist ja alles ein bisschen verwinkelt, finde ich. Also da fehlt, Frau Grings muss schon noch... Ist der Beweis schuldig bis jetzt, dass das funktioniert?
Geringe Sachen aus Ecke.
Ja, aber ich finde einfach den, sage ich immer gern, Jens Jensen, wie heißt er, Nils Nielsen. Den Nielsen hat man allerdings schon zum Teil recht dran genommen. Mir zum Teil fast ein bisschen zu viel gewesen. Und ich finde, wenn das die Linie ist, dann muss man die durchziehen.
Bin gespannt. So. Bin gespannt. Wer wird Weltmeister und warum Amerika?
Drum.
Also,
weil das einfach, ja. Wer soll es sonst machen?
Die Engländerinnen zum Beispiel. Ja,
die Engländerinnen, ich glaube, die haben es zu hoch hinter sich.
Ja.
Die sind überzeugt. Die, wie heißt sie, Sarina?
Wiegmann. Trainerin.
Die hat jetzt zweimal hintereinander mit, was ist es, Holland?
Ja. Und dann England?
Dann England. Wahnsinnig überzeugt, aber irgendwann hört der Streak auf.
Ja, aber wenn?
Ja, die Frage ist auch, was machen die Französinnen?
Neue Trainer, nachdem man eine kleine Revolution angezettelt hat.
Das ist jetzt die ungeliebte...
Wie hat sie geheißen, Frau Diacre?
Ja, dass die los sind.
Mhm.
Ob sich da etwas ergibt. Also spielen könnt ihr sicher, steht fest. Sind selbst mit der Frau Diacre ja auch recht weit gekommen.
Jetzt haben sie den Hervé Renard an der Seitenlinie.
Ja.
Das ist der Mann, der mit Saudi-Arabien die Argentinier durcheinander geschüttelt hat im vergangenen Winter an der WM.
Das ist der, der uns quasi den Startschuss gegeben hat,
um also, so gut zu werden. Also, Argentinier, du trägst genau. Hellblau heute, von dem her, das
Celeste.
Uruguayer freuen sich. Auf jeden Fall ist, also gut, dort weiss man einfach nicht viel, außer dass der Herr Renard einer von diesen Trainern mit weissem Leinenhömmli ist und sehr dunklem Teint, wie es irgendwie ein paar gibt in denen, wo so eben, normalerweise dann Saudi-Arabien trainieren oder Chinesien oder so. So der Typ
so weiter. So die Lebemänner, oder?
Keine Ahnung, was da rauskommt. Ich bin auf die Spanierinnen gespannt, die mit Alexia Putellas.
Die ist wieder fit. Kreuzbandriss, genau, der gefällt letztes Mal.
Die beste Spielerin, kann man sagen. Überhaupt im Kader haben, die auch Wirbel hatten, mit 15 Spielerinnen, die zwischenzeitlich also einen Protestbrief verfasst haben. Dort ist aber, so viel weiß, der Trainer noch im Amt.
Da hat man sich anders
irgendwie arrangiert. Die Deutschen, ja, was ist mit den Deutschen eigentlich? Frau Pop wird versuchen, Ärger zu machen wahrscheinlich.
Ja, wenn sie fit ist. Die wird auch Ärger machen, wenn sie fit ist. Die macht immer Ärger. Die vorne drin, das ist quasi garantiert, dass die einen reinhaut.
Also der letzte Europameisterschaft ist der Stern. Vielleicht ist das jetzt unsere Ignoranz, die da aus uns spricht. Mindestens europäisch dann schon auch so richtig aufgegangen.
Ja, aber das ist früher verblasst, die hat dann nicht mehr gespielt.
Ja, das stimmt. Dann hat man auch eine Mühe gehabt mit. Wer war ihr sehr bedauernswerter Ersatz gewesen? Hat doch, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat. Eine arme Frau, die dann eher geschwungen ist im Sturmzentrum. Ja, bei den Deutschen, das wäre noch spannend. In der Zeit, wo der DFB auf Mannenseite in so eine Krise durchmacht und sich, man zerfleischt sich dort im Tagesrhythmus irgendwie selber. Und dann wird bei den Frauen der Effort kommen. Das wäre jetzt, ja, das hat jetzt einen gewissen Schalk, würde ich sagen. Aber
gut, was das im Endeffekt bedeutet. Die deutschen Frauen für sich in Anspruch nehmen, dass meine Lieblingsspielerinnen dort bei ihnen dabei sind. Merle Froms im Goal, finde ich fantastisch. Und die Jule Brandt. Ich weiß nicht warum. Einfach
Merle zugeschaut
und die haben mir einfach gepasst.
Aha. Okay.
Kann nichts dafür.
Nein, du musst dich nicht rechtfertigen. Das ist schön. Das ist doch super.
So, jetzt habe ich es gesagt.
Also, die Deutschen. Auch für uns ein Thema, weil mit Martina Voss-Tecklenburg die letzte deutsche Trainerin vor der Inka Grings, die Nazi zu verantworten hatte, an der Seitenlinie steht, haben wir sicher auch darum ein bisschen im Auge. Ich glaube, es war Frau Schüller gewesen, letzten Sommer, die Alexandra Pop vertreten und dann gescheitert ist, glaube ich. Lea Schüller, irgendwie so. Ja, dürfen wir gespannt sein. Die Deutschen am Montag gegen Marokko, also gegen einen harten Brocken, der uns 0-0 abgetrotzt hat. Mal schauen, was da kommt. Also,
gehen wir in den
Endspurt.
Endspurt.
Tour de France rollt in die letzte Woche. Und man muss sagen, es ist spannend wie nie.
Ja, wie nie weiss ich nicht, aber es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam und spannend. Und man sagt, die Etappe, die die fahren, ich habe das Gefühl, es ist immer im Gebirge. Mindestens kopiert. Es läuft immer etwas. Die Entscheidung ist noch weit weg, hat man das Gefühl. Wobei heute, wenn wir aufnehmen, Dienstag Nachmittag, wie gesagt, wird schon Zeit gefahren. Es ist jetzt 2, am 1 haben sie angefangen. Die Favoriten kommen am 2 vor 5 und am 5. Und dort muss ich sagen, bin ich lieber der, der zuletzt fährt, weil dann...
Weil es kühler ist?
Nein, habe ich den vor mir, den ich einholen will. Das wäre mir lieber. Wenn ich wüsste, hinten kommt einer wie ein Gestörter, dann fährst du vielleicht auch übertrieben am Anfang. Andererseits, wenn du dem hinten an musst, hat der vielleicht irgendetwas vor und lockt ihn fallen. Weil am Schluss kommt noch ein Anstieg, Bergwerte Kategorie 2. Wenn du dann dort schon blau bist, könnte es plötzlich etwas geben. Wobei, ich glaube nicht, dass heute etwas entschieden wird. Morgen Mittwoch ist noch mal eine grausame Alpenetappe.
Auf Gurschenwell.
Gurschenwell.
Genau, ja, ich wollte sagen, wer hat das gesagt damals?
Johanni Tamminen.
Unvergessen, okay, Schweizer Nationaltrainer.
Er hat behauptet, dort müssen wir fliegen.
In Gurzenwell.
Weil es 1800 Meter hoch ist, darum weiss ich, wie hoch das dort ist. 1800. Gurzenwell. Irgendwann muss eine Entscheidung fallen. schwingen. Ja. Weissenstein nächste Woche.
Nicht ganz 1800 Meter.
Nicht ganz 1800 Meter ist Schwingfest von der Nordwestschweizer. Du gehst zum Berner, wer gewinnt.
Studermann, eindeutig.
Febo.
Fabian Studermann, neben Joel Wicki eigentlich die Figur von diesem Schwingsommer bis jetzt. Und ich sehe eigentlich nicht, warum er nicht sollte triumphieren auf dem Weissenstein, sich diesen Bergkranz holen. Ich bin gespannt, wie sich die einheimische Schleuse Nisha Lüscher Schwingclub Alten Gösgen. Also aus meinem Ecke Nachwuchsschwingerkönig, wo ich mich darauf freue, was er am heimischen Bergfest kann zeigen. Aber Studermann würde, wenn man könnte wetten, was man leider nicht kann, ich würde mein Geld dort drauf setzen.
Wer ist noch dabei?
Es ist Stand jetzt der König Wenger noch angekündigt, unter anderem Kilian Wenger, der immer mal wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen hat. Dort dürfen wir gespannt sein. Da ist logischerweise die Nordwestschweiz rum in Kalpiger, wo kommen, immer für eine Überraschung, ist also der Zverev vom Schwingsport.
Das ist schon mal ein Unrecht.
Nein, ist immer näher dran und es kann dann schon mal länger. Zverev ist Olympiasieger.
Ja, aber, das ist ein Olympiasieger. Aber ist nicht viel
zu aber es ist, aber es ist, er ist jetzt nicht einer, wo man jedes Mal muss sagen, okay, das ist der grosse Favorit.
Ja, aber
er
ist ein Sympathieträger.
Aus der zweiten Reihe, da kommt immer darauf an, wer du fragst.
Aber auf
dem Weissenstein werden die Leute ganz klar Brunig sein, selbstverständlich. Da sind wir Nordwestschweizer korrekt. Reden wir noch einmal über Fußball. Wir tippen jetzt einfach die Saison durch. Alle 38, nein, nicht alle 38 Runden. Sag schnell, wer wird Schweizer Meister?
IB.
Sag ja, wer wird Siebte?
GC.
Dabei wird ja getrennt in der Mitte. Platz 7 ist eigentlich die goldige Ananas, der erste Platz von dieser zweiten Hälfte. Mhm. Mit der neuen Zwölferliga, ich sage St. Gallen. Was macht Sion?
Die machen mehr Spass, weil sie nicht mehr dabei sind.
Ach, ja, ich glaube, die werden zweit und dann Barrage wieder gegen Stade Lausanne Usch.
Ich glaube, das wird ganz schwierig für Sion, weil die Mechanismen, die der CC mit seinem Sprössling betrieben hat in der Super League, die taugen in der Challenge League überhaupt nicht. Der muss sich völlig neu erfinden, dort mit dem Brimborium, den er veranstaltet. Das interessiert dort in der Challenge League einfach niemand.
Wer steigt auf?
Nicht Sion.
Aarau.
Die sind unaufsteigbar, hat es geheißen.
Ja, aber das ist falsch. Jetzt ist der Alex Frey dort, der schon mal aufgestiegen ist.
Mit
Winti.
Winterthur, genau.
Er weiss, wie es geht.
Ja.
Und ich finde, jetzt ist der Moment, wo der FC Aarau
ja, wieder gut. Wir sind eh mal als Entschuldigung, dass wir sind irgendein Alex Frey-Fanclub.
Ja, das ist ja korrekt.
Lang die Stange gehabt haben.
Das ist korrekt.
Darum bin ich einverstanden.
Also,
Aarau soll aufsteigen.
Bitte aufsteigen. Und wir freuen uns, ob es dann wirklich so kommt. Wir freuen uns auch, Dino, wenn du uns in mehreren Monaten wieder mal beehrst. Wenn du wieder eine Pause brauchst von der Ferien.
Ich glaube schneller, bis ich zurück bin.
Liebe Grüße, Büsi. Im Mach Haus.
Sehr gerne.
Und die auf der Baustelle.
Ja,
die müssen wahrscheinlich am Morgen früh, solange es kühl ist. Das ist ja richtig.
Wenn ich will mit offenem Fenster schlafen, dann muss ich mir Ohrpax zutun.
Ja, also, das sind Leute, die ihr Geld mit sehr anständiger Arbeit verdienen. Im Gegensatz zu uns, darum sollten wir uns hier nicht zum Mauer reissen. Wir danken fürs Zuhören.
Ade.
Wiederhören.
Pro und Konzert.